Ah, jetzt ist es. Okay. Dann Namaste, willkommen zum Satsang. Alle Fragen sind willkommen. Spirituell, nicht spirituell, egal. Jo. Ihr könnt auch gern die, die über Zoom online sind, können natürlich direkt mit mir sprechen. Ich glaube, das geht auch, gell, Devasito? Ja. Einfach mit so Handheben oder so Zeichen. Und ansonsten Fragen im Chat, die dann vorgelesen werden. In dazwischen darf einfach Stille sein.
Edgar, du hast eben gesagt, spirituelle und nicht spirituelle. Du persönlich darfst da gar nicht unterscheiden, oder?
Ich unterscheide nicht, nein. Die Lautstärke ein bisschen stärker machen, habe ich gemerkt. Okay. Das ist fast so eine ähnliche Frage, wie sie der Pyer mal gestellt wurde. Angeblich, der Subhash hat das mal erzählt, in einem Chat schon vor 20 Jahren oder so. Da wurde die Pyer gefragt, was ist der Unterschied, ob es einen Unterschied gibt zwischen Erwachte und Nicht-Erwachte. Ne? Und da hat sie gesagt, für den Erwachten ist keiner. Kein Unterschied. Und so ähnlich ist es mit der Spiritualität auch. Letztlich ist das alles spirituell. Auch das gewöhnliche, sogenannt gewöhnliche Leben.
Da ist eine Frage im YouTube-Chat und zwar von Rasimha. Hi Edgar, wie erkenne ich, dass ich als getrenntes Selbst nicht existiere?
Hallo, Namaste, Narasimha. Ja, es ist halt ein bisschen so eine Frage, ne? Das ist so eine Frage, wo man etwas erkennen möchte, was es gar nicht gibt. Es ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt sage, wie erkenne ich, dass ich in dieser Hand keine Banane habe? Weil hier gar keine Banane ist, die ist ja eingebildet. Muss ich mir zuerst visualisieren, vorstellen oder sonst was oder an die Illusion glauben, da wäre jetzt eine Banane in der Hand. Das heißt, dieses Erkennen einer angeblichen Banane, das ist schon der Fehler sozusagen. Und so ähnlich ist es mit der Trennung, mit dem Trennungsgefühl, mit dem Gefühl, ein getrenntes Selbst zu sein, das nicht existiert. Aber dennoch, ich verstehe schon den Hintergrund der Frage. Und das erkennst du letztlich dann, wenn du diesen Hintergrund hinter dem Persönlichen, hinter der Identifikation, hinter dem Irrtum, hinter der falschen Identifikation als angeblich getrenntes Selbst, wenn du diesen Hintergrund erfährst, du bist ja dieser Hintergrund, also wenn du dich selbst als dieser Hintergrund erfährst, und das geschieht dann, wenn zum Beispiel durch Gnade dieses, was davor ist und was quasi, wo du dich damit identifiziert hast, man könnte es auch nennen mit dem Körper oder mit dem Denker, mit dem Ego, mit dem Verstand, Wenn das plötzlich weg ist, wenn das plötzlich abgeschaltet ist, verschwunden ist, wenn die Banane verschwunden ist und du bleibst als Bewusstsein und siehst, da ist gar keine Banane. Ich war ja gar nicht die Banane. Weil du dann erfährst, was du wirklich bist. Wenn alles andere, das du nicht bist, verschwindet. Und das geschieht durch Gnade. Meistens. Würde es jetzt eine Technik geben, wo man sagt, okay, Edgar schnippt dreimal mit dem Finger, würde ich sie gerne anwenden. Aber leider ist das bei jedem anders. Wenn der Apfel reif ist, dann fällt er vom Baum. Letztlich von selbst. Macht ja gar keinen Sinn, daran zu ziehen oder an einem Grashalm zu ziehen. Man kann sich vorbereiten, das gehört dann mit dazu zum Wachstum. Aber wenn der Apfel reif ist, fällt er vom Baum. Wie ein Naturgesetz. Da gibt es kein Tun. Ja. Danke für die Frage.
Gertrud, wolltest du jetzt was sagen? Weil da ein Handzeichen ist.
Hallo Gertrud. Falls du sprechen wolltest, ich glaube, du musst nur das A. Ah, ich glaube, jetzt ist freigegeben.
Ja, die Technik.
Ja, kein Problem.
Hab verzweifelt gesucht. Namaste, Edgar.
Namaste, Gertrud.
Also, das fällt vielleicht irgendwo in die letzte Frage mit rein, deswegen habe ich aufgezeigt. Mit diesem, also das getrennte Ich, das nicht getrennte Ich. Ich bin hier allein in meiner Wohnung, sitze da vorm Bildschirm, schau Satsang. Mein Vater ist am Sonntagnacht verstorben. Und der ist 3 Stunden entfernt. Und also, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, spüre ihre Gefühle. Und manchmal kann ich da aber auch bei mir bleiben, manchmal nicht. Also ganz unterschiedlich. Und ich habe 3 Schwestern, also auch da, also mit meine Hand zittert. Ich habe gerade mit meinem Sohn telefoniert. Der wohnt in München, also nochmal weiter weg. Von dem ich nicht wusste, ob er zur Beerdigung kommt, die jetzt ist. Und er hat mal mitgeteilt, dass er wegen mir kommt. Und ich wollte am Abend davor schon fahren. Also das war in der Zwischenzeit mein Entschluss, obwohl es jetzt da auch nicht einfach für mich war. Und er wird halt nur einen Tag fahren. Und dieser Zwiespalt, um den geht's jetzt gar nicht, sondern darum, dass mein Sohn total zu ist mit Gefühlen. Also so, das hatte jetzt eine halbe Stunde jetzt vom Satz an dieses Gespräch und wo ich auch das einfach spüre, diese Verschlossenheit im Herz, die jetzt, wo ich da dir gegenüber sitze und aufgezeigt habe, komplett weg ist. Ich habe heute Vormittag den Satsang von letzten Mal Aufzeichnung auf YouTube angeschaut, begonnen. Und die Stockung, in der ich drin war, meistens jetzt, seit ich vom Tod meines Vaters erfahren habe, viel Schockstarre, zwischendurch manchmal ein Weinen können, ein Trauer spüren. Mhm. Aber diese Schockstarre, die war bei mir weg, sobald ich heute Morgen einen Satz angehört habe. Also ich habe nicht den ganzen gehört, nur 2, 3 Fragen. Mhm. Aber das ist doch auch dieses, also einfach dieses unterschiedliche, diese Gefühle, also das ist ja dann auch ein Teil von mir, eine, oder? Wenn ich das so spüre, wenn ich meinen Sohn so spüre, zum einen spüre ich, was es mit mir macht, dass es mir wehtut, meine Hilflosigkeit, weil ich nicht weiß, wie ich ihm gegenüber damit umgehen soll, und gleichzeitig aber auch das spüren, wie er da zumacht. Mhm.
Vorweg trotzdem ist herzliches Beileid, gell?
Danke.
Zum Tod deines Vaters. Ja, im Prinzip kannst du dann nicht viel mehr machen als bei dir bleiben. Das spüren, was sich in dir tut. Ne? Die Gefühle sozusagen auf der Ebene der Realität, sagen wir es einmal so, da, wo wir quasi getrennt erscheinen. Ja? Und auch gleichzeitig eben auch Individuen sind, als Body-Minds, als ist es okay, dass dann in einem Körper halt mehr gespürt wird, in einem Körper wird weniger gespürt, der eine ist schon offener und lässt Gefühle zu, der andere nicht. Aber im Prinzip ist immer nur, also dein Business sind immer deine Gefühle. Ja? Und ja. Die Gefühle des Sohnes, ob der sich öffnen kann, dem Schmerz sozusagen und den spüren kann, das ist seins, ja, und das seine ist, Entwicklung.
Das ist,
ne?
Das ist klar, Edgar. Ja. Aber das, was es mich schnürt, ja zu, wenn ich das höre. Verstehst du? Das ist ja dann schon.
Das verstehe ich. Dann ist es deins. Absolut.
Bei mir.
Genau, dann ist es bei dir. Das und da gilt es, das zu spüren, genau.
Okay.
Das zu spüren, damit zu atmen, natürlich, wenn so ein Gefühl ist, wo es dich so, du beschreibst das als zuschnüren, wenn das so
die
ist.
Klemmung.
Ja, genau. Dann geht es darum, auch das da sein zu lassen, zu spüren, wahrzunehmen und dann sanft damit zu sein. Ja. Also dann kannst du zum Beispiel eine Hand auf die Brust legen und vielleicht ganz sanft anfangen, zu atmen, so wie es halt dann in dieser Verklemmung sozusagen oder in diesem, wie es atmen kann. Ja, du brauchst dich dazu nichts zwingen, dass dich jetzt aufreißen musst oder was, sondern ganz sanft damit atmen, so wie es sich anspürt und dabei bleiben und spüren dieses, weil dann langsam öffnet sich das dann und dem dann Zeit geben, dieses Öffnen, was dann wieder da ist. Das kannst dann du mit deinem Gefühl machen. Und schauen, was da daraus entsteht, weil natürlich ist es eine Resonanz, das heißt, du reagierst im Prinzip auf deinen Sohn und im Prinzip ist ja fast das Empathisches, wenn er dicht macht, dass du dann auch dicht machst, das ist wie eine Spiegelfunktion, könnte man sagen, ist ansteckend. Und ein Geheimnis ist dabei, dass das ja in letztlich nichts anderes ist als Mitgefühl. Weil in Wirklichkeit hat er dein Sohn diese Gefühle, er lässt es halt nicht zu. Ne? Und das ist ein Mitgefühl, wenn man da mitgeht und dann das spürt, was im anderen ist, das Zumachen, das Verschließen, da bist du eigentlich im Mitgefühl. Und wenn du das dann bei dir gelingt, ein bisschen zu lösen, ein bisschen dem Liebe zu geben, ein bisschen dem Aufmerksamkeit zu geben und es halt gar nicht so weghaben zu wollen, sondern einfach damit zu sein und es langsam mit Atem mehr oder weniger von innen zu massieren, hilfst du indirekt auch deinem Sohn, weil ihr ja dennoch verbunden seid. Und das ist dann wirklich dieses Mitfühlen, wo man sagen kann, da gibt's ja so den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, wo du dann schon etwas auch bei deinem Sohn tanzen musst. Ja, in gewisser Weise so mittransformierst und hilfst, dass er unbewusst vielleicht beim nächsten Mal mehr spürt. Das ist das, was du tun kannst. Und wahrscheinlich sogar tun sollst, weil du als Mutter halt diese Verbindung zu ihm hast und da dann mitfühlen kannst und ihm damit helfen. Das ist karmisch sogar für die ganze Menschheit nichts anderes, diese ganzen Traumata, die man mitvererbt bekommen haben, teilweise über die DNA. Da geht es auch in die ganzen spirituellen Prozesse darum, das in sich zu erlösen, aber damit auch im Kollektiv zu erlösen, weil wir ja alle verbunden sind. Und im Kleinen kann man es in der Familie so machen oder mit Freunden. Also damit sein, hinfühlen und ganz zart beginnen zu atmen, so dass ohne Schmerz, ohne Gewalt, sondern mit Liebe, mit Fühlen langsam wieder weicher wird und weiter wird.
Je mehr, also ich meinen Vater am 2. Mai zuletzt besucht, war er schon eigentlich im Sterbeprozess, war im Krankenhaus schon. Und ich habe seitdem, seit ich zurück bin, Bronchitis, Hals, Nasen, Ohren. Und wo du das jetzt gesagt hast, wie ich meinen Sohn quasi da helfen kann, habe ich gemerkt, es geht ja mir seither so. Und auch wenn ich halt meine Hand jetzt habe, Herz, aber da ist, und das ist auch die letzten Nächte ganz oft so gewesen, also primär eigentlich dann nachts beim Einschlafen, wo ein eben keine Luft kriegen, ähnlich wie, ja, ich kenne es auch von so Hyperventilieren. Also so, wenn man bei der dynamischen Welt atmet und überventilieren. Aber es ist ein oben, eben wie die Luft, und aus den Armen die Luft weggeht und so Gefühl.
Ja, da gilt genau das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Ja. Damit sanft zu sein, ganz sanftes damit zu sein und ganz sanft zu atmen. Manchmal besser mit dem Mund. Der Mundatem ist meistens viel mehr connected mit Emotionen und mit, wie sagt, der non-duale Kanal. Nase ist mehr so links-rechts, entspricht mehr der Dualität Yin-Yang. Und bei Gefühlen geht es darum, eher mit dem Mund zu atmen und ganz flach, einfach fast so, wie man es auch lernt bei der Geburt, so ein leichter, flacher Atmen und ganz sanft dahin atmen. So dass es nicht schmerzt und dann immer ein Stück halt mehr und, aber ganz langsam dir da Zeit geben, das zu verarbeiten, der Körper das zu verarbeiten, ist ein Schockzustand, ne, der dann in dir ist und der ist okay, das ist, wenn der Vater stirbt und damit zu sein, ihn zu spüren. Du hast da vorher ganz am Anfang was gesagt vom Zittern mit der Hand.
Ja.
Zittern auf jeden Fall zulassen, sobald Zittern geschieht, ja, nicht abbrechen, das dann zulassen, solange es immer dauert und wenn es 10, 20 Minuten irgendwas zittert, ist das super, weil das ist genau das, wie wir solche Traumen dann auch der Körper verarbeiten kann und auch wieder loswerden kann. Zittern ist leider in unserer Gesellschaft sehr quasi verbönt und unterdrückt, aber genau. Und das geht's dann, um da ins Zittern auch zu kommen, weil das ist die Heilung.
Ja, und das ist viel Angst da drinnen.
Das macht nichts.
Nein, das ist nur jetzt quasi eine Erklärung.
Okay.
Und das ist, aber auch das, was ich in den Augen meines Vaters wahrgenommen habe. Schon bevor er ins Krankenhaus gekommen ist. So wie vor Schock erstarrte Augen.
Ja, das kann schon die Angst sein. Die Angst vor der Angst. Die Angst vor diesem Gefühl. Da gilt es auch zulassen, fühlen. Darf da sein. Sich der Angst ergeben eigentlich. Eine starke Energie, die uns transformieren kann, diese Angst. Spürst du jetzt Angst?
Ja, also kann er kaum sprechen, also merke, dass sich der Mund ganz schwer tut zu sprechen. Und eben auch im Hals, also in der Brust mehr, ein kaum atmen können, ganz schwer. Es zieht dann schwer in die Zehenspitzen. Und den Hals hinauf und um den Mund, Ellbogen.
Darf alles sein, alles hinspüren, darf alles da sein. Angst darf da sein, Energie darf da sein.
Ja, es ist, also diese Todesangst, diese Angst zu sterben, geht schon längere Zeit. Und auch dieses körperlich immer weniger können bei meinem Vater ist ja auch schon längere Zeit gegangen. Und zwar in der ersten Nacht, wo er gestorben war, war es kurz mal etwas weg, ist aber dann wiederkommen. Also mehr, wo dann eben mehr der ganze Körper, alles in mir im Schockstarre, ganz oft immer wieder. Und zwischendurch ist es komplett weg. Zwischendurch ist es komplett weg und ich sehe wieder mehr sogar wie vorher. Nicht mehr wahr.
Ja, sowas kann auch ein extremer Reinigungsprozess sein. Wo du dann wechselst zwischen Schockstarre, dann löst es sich, das Zittern, was das Zittern wiederum die Schockstarre löst. Die Todesangst dazwischen, die Todesangst gehört dazu. Die Todesangst ist eigentlich eine der größten spirituellen Kräfte, die es gibt.
Das ist schwierig. Lustigerweise jetzt hauptsächlich auf der rechten Seite.
Ich versuche auch immer damit zu atmen, den Atem möglichst nicht anhalten, sondern ganz leicht und wenn es nur ganz zarter Atem ist, so wie der Körper atmen möchte. Da gibt's kein richtig und kein falsch. Schnell, langsam, tief, flach. Laut, leise. Und die Energie zulassen, die Angst zulassen.
Das ist ja fast keine Energie. Ja, das ist das, was ich so gerade wahrnehme.
Ja, ja, aber wenn sie kommt.
Bitte?
Wenn sie kommt.
Ja.
Wenn die Angst kommt, wenn sie aufsteigt, wenn man das Gefühl hat, vielleicht sogar gleich sterben zu müssen. Das ist immer so eine Einladung.
Ja, ich kenne dieses, also diese Schockstarre, in Verbindung, wenn ich vor irgendwas Angst habe, in irgendeiner Situation, das kenne ich sehr, sehr gut von mir. Also das ist wohl mein Hauptreaktionsmuster, dass ich damit mit Schockstarre reagiere. Ja.
Darf auch sein. Ist nichts verkehrt. Ist nie was verkehrt. Wie immer du und dein Körper reagiert, ist okay. Noch dazu bei so einem Schicksalsschlag sowieso. Aber auch generell. Gibt kein richtig, gibt kein falsch. Das, was geschieht, ist immer richtig. Will erfahren werden. Und das kommt so oft wieder, solange bis dass es komplett durcherfahren wird und durchgefühlt wird. Das ist das, was ist dann. Und es bleibt meist so lang, solange man es weghaben möchte.
Da Das habe ich auch schon bemerkt, Edgar. Ja. Aber das Leben spielt dann ja eben wie den Tod des Vaters der Herr, wo man wieder...
Hugo.
Ja. Ja. Wieder auf Stumm schalten.
Okay. Namaste.
Namaste.
Danke. Alles Liebe.
Danke.
Ich lese weiter aus dem YouTube-Chat vor, ja?
Mhm.
Greta fragt, sind wir nicht Teil des Ganzen und zeitgleich das Individuelle?
Passt. Es passt. Also fast wäre ich geneigt gewesen zu sagen, ja, so ist es, aber ganz so ist es nicht, weil es würde besser passen, wenn man sagt, sind wir nicht zeitgleich das Ganze und zeitgleich das Individuelle. Wir sind nämlich nicht nur der Teil des Ganzen, wir sind auch das Ganze. Jeder für sich ist das Ganze. Es gibt nur ein Ganzes und das steckt in jedem, ja, sozusagen. Und jeder ist sowohl das Ganze als auch das Ganze, das sich individuell erfährt. Milliardenfach, Trilliardenfach, Zentilliardenfach getrennt erfährt. Aber es ist immer dasselbe Ganze. Also zu sagen, wir werden Teil des Ganzen, ist fast ein bisschen zu wenig. Wobei, ich würde sogar dazu neigen, dass man dann das als Drittes dazu nehmen kann und sagen, gleichzeitig sind wir Teil des Ganzen. Aber das ist ja das Individuelle an sich, ist Teil des Ganzen. Das ist ja dasselbe als Individuelles, so wie jede Zelle bei mir, jede individuelle Zelle, Körperzelle, Teil des Körpers ist. Ja, macht es keinen Unterschied mehr. Und das Zweite ist eben, dass in jeder Zelle quasi dasselbe Bewusstsein steckt, und zwar das eine Körperbewusstsein, das ebenfalls ich bin. Und dadurch ist jede Zelle individuell, als auch das Ganze an sich. Ja, so wird es stimmen. Aber da gebe ich dir recht. Ja, das ist so. Wir sind beides zugleich. Wir erfahren beides zugleich. Das ist... Paradoxen und Widersprüche sind in dem Universum normal. So wie in der Quantenphysik. Ja, sowohl Teilchen als auch Welle. Ja. Sowohl alles als auch nichts. Sowohl Sein als auch Nichtsein. All das gleichzeitig. Danke für die Frage.
Narasimha möchte wissen, wie reift der Apfel im übertragenen Sinne?
Wie reift der Apfel? So ist die Frage.
Ja. Ja.
Da kann man gleich wieder zu diesem sowohl als auch aus der letzten Frage zurückgehen. Einerseits reift er von selbst, so wie jeder Apfel von selbst reift am Baum. Er braucht dazu überhaupt nichts zu tun. Der Apfel am Baum reift durch die Sonne, durch das Wasser, das der Baum aus der Erde zieht, durch Mineralstoffe aus der Erde selbst. Und der Apfel tut da gar nichts, ne? Der reift einfach so wie auch ein Kind, ein menschliches Kind oder Tiere von selbst erwachsen werden, da kann man nicht dran ziehen. Nicht? Wenn ich jetzt an ein Kind ziehe an die Haare, dann verursache ich Schmerz, aber es würde nicht wachsen. Das ist die eine Seite. Beim Apfel könnte man jetzt sagen, dass die Analogie nehmen, wenn ich den unreifen Apfel pflücken will, ist da ein Widerstand. Und ich kann natürlich fest dran reißen und dann erzeuge ich Schmerz sozusagen, aber er wird deshalb nicht reif. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, darum dieses sowohl als auch hier wieder, dass wir scheinbar das Gefühl haben eines freien Willens. Und das haben wir ja in gewisser Weise, nur dieser Wille, der ja frei ist in gewisser Weise, ist ja nichts anderes als Gottes Wille. Ja, dieses Herr, dein Wille geschehe, bedeutet nichts anderes als, ja, Herr, dein Wille geschehe, weil einen anderen Willen gibt es nicht. Und deinen Willen nehme ich wahr in mir als meinen Willen. Und wenn ich jetzt einen spirituellen Weg einschlage, weil ich scheinbar will, weil es mir Freude bereitet, weil ich mir davon irgendwas erhoffe, dann ist es ebenfalls Teil dieses Reifungsprozesses. Ja, es gehört dazu. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und ich würde sagen, bei 90% gehört es dazu. Also es gibt selten jemanden, der sich nie mit Spiritualität befasst hat und dann plötzlich eine Erwachenserfahrung hat. Das gibt es auch, aber selten. Ne? So ein reifer Apfel, der, das ist fast wie ein reifer Apfel, der nie die Sonne gesehen hat und trotzdem rot wird, aber es ist nicht ganz passend, weil ja Sonne von außen kommt und nicht von innen. Aber das ist im Prinzip alles Teil des Reifungsprozesses, der spirituelle Weg. Und da würde ich da immer empfehlen, den Weg zu wählen, der am meisten Freude macht. Man muss ja nicht ankommen. Das Geheimnis ist ja, wir sind ja alle schon längst angekommen. Ja, du bist auch schon längst angekommen. Der Apfel ist schon längst reif. Wir träumen nur davon, von diesem Reifungsprozess. Ja, ich sage ja immer gern, nicht nur alle Wege führen nach Rom, spirituellen Wege sozusagen, wenn Rom jetzt dafür erwachen oder was steht, sondern alle Wege geschehen in Rom. Es gibt nur Rom. Ja. So gesehen ist das sowieso alles, sind wir ja schon alle da. Ne? Aber dennoch kann man natürlich das Gefühl des Getrenntseins haben, das ist normal. Da gibt es dann den spirituellen Weg. Und da empfehle ich dann eben einen zu nehmen, der auch Freude bereitet, weil selbst wenn man nicht scheinbar ankommt, obwohl man schon immer dort ist, darum ist ja egal, ob man ankommt oder nicht, ist dann zumindest so, dass man Freude gehabt hat am Weg. Darum würde ich spirituelle Wege immer empfehlen, die nicht nur irgendwo in der fernen Zukunft irgendwas versprechen, irgendeine Erfahrung versprechen, sondern die jetzt hier, heute, dir ein Wohlgefühl bringen, was immer das ist, Liebe, Freude, Bliss, Friede, egal was. Etwas, was dir gut tut. Und das ist dann richtig. Und wenn dir gar kein spiritueller Weg gut tut, sondern Tennis spielen, dann ist Tennis spielen dein Weg. Weil das haben wir am Anfang gehabt, das ist sowieso alles spirituell. Jeder Atemzug ist spirituell. Jede Freude ist spirituell. Jede Energie, jede Emotion ist spirituell. Jedes Innehalten ist spirituell. Jedes sich verlieren in einer Tätigkeit in Freude ist spirituell. Also mach das, worauf du wirklich, wofür du brennst, was immer das ist. Und das ist dann dein Weg.
Danke.
Marianne fragt, Namaste, Namaste, lieber Edgar. Um es kurz zu machen, die Kundalini arbeitet sich seit 10 Jahren und äußert sich in Zuckungen, manchmal mit lauten Tönen. Sie bleibt im Kopf hängen. Der Druck ist zu stark.
Namaste, Marianne. Man vorweg, Zuckungen und Töne sind da total okay und natürlich. Zuckungen nennt man im Prinzip Kriyas, zumindest aus dem Kriya-Yoga und Kriya-Tantra. Das sind Energieentladungen im Körper, wo eben die Energie arbeitet. Töne genauso. Das ist guter Ausdruck. Das ist schon gut so. 10 Jahre ist aber natürlich lang. Das gebe ich zu. Kannst du eventuell den Teil, wo sie im Kopf feststeckt, das nochmal lesen?
Also sie äußert sich in Zuckungen und manchmal mit lauten Tönen. Sie bleibt im Kopf hängen. Der Druck ist zu stark.
Ja, wenn die Kundalini-Energie jetzt zum Beispiel wirklich über die Wirbelsäule aufsteigt, also über den Zentralkanal Sushumna und sich in den Kopfraum ergießt, dann wäre das normalerweise schon ein, oder sollte sein, ein Gefühl von, ja, letztlich eine, sollte da schon eine Auslöschung geschehen und ein Gefühl von Glückseligkeit. Was halt danach kommt, ist dann, sollte sein. Sollte es immer unter Hochkomata, also so wie der Prozess meist abläuft, ist, dass sie dann halt auch entweicht über den Scheitel, über die Krone. Auch in mehreren Schüben, aber natürlich 10 Jahre ist das eine andere Nummer. Und da könnte sein, da müsste ich genauer wissen, was du als Kundalini wahrnimmst, wie du das wahrnimmst im Kopfraum. Es klingt ja so, als wäre es unangenehm, als wäre es ein starker Druck im Kopf. Das ist dann noch nicht wirklich aufgestiegene Kundalini. Das ist dann schon Energie, die sich im Kopf aber staut. Ich würde es fast eher dann als Prana beschreiben. Das ist doch so ein feiner Unterschied, wo sich Energie im Kopf staut. Und das kann mit der Praxis auch zu tun haben. Da würde ich dann empfehlen, wenn es so ist, wenn es für dich resoniert, was ich da sage, dass Energie aufsteigt im Kopfraum und einen starken Druck erzeugt oder Hitze, aber du keine Blitzgefühle, keine Glückseligkeit und kein Einheitsgefühl etc. hast. Wenn das so ist, dann würde ich da empfehlen, Übungen zu lernen, wo du selbst diese Energie auch wieder zurück ins Becken bringst. Also zum Beispiel gibt es viele Übungen auch aus dem Yoga, wo man beim Einatmen die Energie zum Beispiel hochzieht in den Kopfraum oder zum dritten Auge und dann beim Ausatmen aber auch wieder nach unten bringt in den Beckenraum zum ersten Chakra. Aber da gibt es auch andere Übungen aus dem chinesischen Taoismus zum Beispiel, wo man die Energie kreisen lässt und im Bauchraum, im Hara dann wieder zurückführt. Weil was bei dir scheint, ist, dass die Energie, wenn sie jetzt nicht oben rausgeht oder sich in Bliss ergießt, dann sollte sie eigentlich wieder runter in den Körper. Dann ist sie da oben gefangen. Und da kannst du wirklich was tun, indem du mit Meditationstechniken und so wie du klingst, hast du schon viel gemacht bei 10 Jahren, bin ich überzeugt, mit dem Ausatmen die Energie nach unten bringst. Egal wie, das kann an der Körperfront sein, das kann sein durch die Wirbelsäule. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern so wie es sich für dich anfühlt, dass es gut ist, das ist dann deine Technik, die Energie nach unten zu bringen, mindestens in den Bauchraum zur Hara oder ganz runter ins Becken zum Wurzelchakra. Und dort die Energie so runterzubringen. Natürlich helfen auch andere Übungen wie Erdungsübungen oder Tanzen oder Bewegen oder Trommeln oder bestimmte Sachen essen, die einen runterbringen. In den Veden steht schon zum Beispiel Fett, tierisches Fett, Butter. Butter hilft sehr stark, die Energie runterzubringen, zum Beispiel Butterbrot etc. Kann auch schon helfen, wenn es was Akutes ist, um das runterzubringen. Aber zu schauen, dass da dann vor allem der Halsbereich auch nicht blockiert ist. Meistens, wenn man so ist, es gibt da sogar eben Yoga-Stellungen, wo man es bewusst so macht, dass das Kinn zur Brust geht, damit die Energie im Kopfraum bleibt, also als positive Übung. Bei dir wäre dann wichtig, dass das gelöst ist, dass die Energie auch wieder absinken kann. Und stell da richtig vor, als würdest du die Energie in die Erde schicken. Du kannst sitzen, du kannst stehen und über die Füße oder sitzen und über das Becken gehen und dir richtig vorstellen beim Ausatmen, du atmest runter durch die Wirbelsäule und ganz tief in die Erde rein und gräbst die Energie richtig runter in die Erde. Das ist gar nicht schlecht, das ist kein Loswerden, sondern das ist eine Verwurzelung, die du dann hast. Und da so richtig tief Wurzeln in die Erde reinschlagen, dass du die Energie aus dem Kopf rausbringst. Ja, das ist, weil das ist einfach nur ein Prozess, wo die Energie arbeitet und die steckt dann da fest. Ja, das ist dann nicht so die Energie, die jetzt Bliss macht und aufsteigt und rausgeht, sondern das ist eine, die einfach da so eher Prana als Kundalini, was dann so eine Hitze und einen Druck erzeugen kann. Und das runterbringen in die Erde rein. Mit Atemübungen helfen. Also das würde ich da empfehlen. Du kannst es auch raus singen, ja. Du kannst sogar singen dabei, mit einem Ton, der für dich passt. Und beim Ausatmen singen und mit diesem Ton das runterbringen, von mir das Hochbeginnen, nach unten gehen, ja. Und damit die Energie runterbringen. Ja.
Lukas schreibt im Zoom-Chat, erlebe mich nach langem Zittern und Releasen zurzeit oft als extrem dünnhäutig. Meist fällt dann irgendwo eine Stecknadel und ich komme in eine ziemliche Überflutung, als ließe es sich dann einfach nicht mehr so gut dosieren, was da hochkommt. Halte da im Moment eigentlich kaum einen Menschen in meiner Nähe aus. Allein schon die Möglichkeit, jemand könnte da reinfassen, bringt mich ins Schleudern.
Hui. Danke für die Frage. Wow. Lukas war das, nicht? Ja. Namaste, Lukas. Ja, diese Phasen gibt's am Weg, diese Dünnhäutigkeit. Und da würde ich das an deiner Stelle respektieren und damit achtsam umgehen. Also das, ich habe so den Eindruck, du machst das eh schon teilweise, du merkst, was dir gut tut und was dir eben nicht gut tut, dass unter Menschensein jetzt nicht gut tut, dass du da sehr dünnhäutig bist und ja, und diese Achtsamkeit kannst du benutzen. Also du bist da eigentlich auf dem richtigen Weg aus meiner Sicht. Es sind eher die Zweifel, die dir sagen, dass da irgendwas anders sein sollte. Ja, aber das soll nichts anders sein. Das ist total okay, wie du so bist. Das ist eine Phase, die gehört dazu. Und da geht es einfach darum, das zu respektieren und achtsam damit umzugehen. Und das, was du intuitiv eben ohnehin wahrnimmst, weil das ist nichts anderes als Intuition, wenn du spürst mit anderen Menschen, nee, geht jetzt nicht so, ja, dann ist es so, dann lass das genauso sein. Und sei dann mit dir und tu dir Gutes mit dir, was immer dir gut tut. Ja, der Prozess hat Phasen, wo man fast zu einer Glaskugel wird, die nirgends anstoßen darf. Das gehört dazu. Und dann spüren. Und auch wenn du wo anstoßt, dann ist es einfach immer, und diese Intensität kommt, von der du dann gesprochen hast, dann ist auch das eine Einladung, damit zu sein, eventuell rauszuschreien, ja, oder zu ertragen, aber zu spüren und damit zu atmen, das sind alles Einladungen, das sind Teil des Prozesses. Und es geht immer dann so in der Phase so ein bisschen hin und her. Das gehört auch dazu. Das ist wie Yin und Yang, ja, wo das dann sich aufbäumt und dann wieder, das gehört alles dazu. Das ist der Weg. Namaste.
Jasmin fragt, wie kann Ungeduld aufgelöst werden? Ich komme fast täglich in Stress, vor allem beim Autofahren. Das äußert sich dann in Kopfschmerzen und Wut. Nur bewusst wahrnehmen und atmen funktioniert nicht gut.
Okay. Jasmin, Namaste. Ungeduld, Kopfschmerz und Wut. Ne? Das war das. Ja, ich bin halt so, Ich bin halt von der Sorte, der sagt, das ist auch die Ungeduld okay und darf da sein. Ich glaube, das wäre so ein erster Schritt, wo du dir verzeihst und in Frieden kommst mit deiner Ungeduld. Man kann sie auch mit Humor sehen. Ja, also alles, was so leichte Macken sind oder so, die man so wahrnimmt, eigentlich will ich das ja gar nicht und jetzt bin ich da so ungeduldig oder erscheine anderen ungeduldig. Oft kommt ja das nur von außen. Ja, auch, kann man auch ein bisschen mit Humor nehmen. Ja, ist gar nicht so identifiziert sein. Osho hat es mit seinen Sannyasins sehr zelebriert, diesen Teil der Möglichkeit, solche Sachen mit Humor zu sehen, bestimmte Zustände und damit sein können. Und das gilt aber auch gleichzeitig für die Wut. Ja, die Wut ist eine Kraft, die zwar verbönt ist in der Gesellschaft, weil es so meist so lang unterdrückt ist, bis dass er sich auf destruktive Weise ihren Weg bahnt. Aber die Wut gehört also in erster Linie, ist sie dazu da, für ein kräftiges Nein. Ja, wenn du weißt, was du nicht willst, dazu sagen, stopp, nein, will ich nicht, deine Grenzen zu ziehen, deine Grenzen aufzuzeigen. Das ist eigentlich so der Sinn der Wut. Also das ist eigentlich eine konstruktive Energie, die für dich da ist, dich zu schützen, dich abzugrenzen, wenn es sein muss, für dich zu sein und Nein zu sagen. Das heißt, dass irgendwas wird dich da immens stören und was du dann natürlich machen kannst, ist auch da, wenn du ohnehin schon im Auto sitzt, ist ja das herrlich, das heißt, du kannst die Wut rausbrüllen. Ja, das würde ich dann machen, weil aufs Lenkrad schlagen ist vielleicht nicht so gut, wenn es zu fest ist, sonst könntest du zu Hause in einen Polster schlagen, aber die Wut rausbrüllen. Gerade in ein Auto kannst du das machen, weil dich ja niemand hört. Und dann lass sie mal so richtig raus. Ja, das ist gut. Dann kannst du sie ausdrücken und da ist auch dieser Kopfschmerz kommt, dass sich da die Energie staut. Ja, und nicht raus kann. Und die ist dann schon sehr hoch gekommen und will nur mehr nach vorne raus. Ja, bei dir geht's anscheinend so durch. Und so, brauchst dann nur mehr da, ja, diese ganzen Kieferpartie öffnen und es rauslassen. Ja, dann kommt vom Solarplexus diese Wut hoch und die lässt du dann raus und schreist raus. Da können Worte dabei sein oder einfach nur ein Schreien. Das ist völlig okay. Und danach wird dir vielleicht klarer, was dich da so triggert, wo die Wut herkommt, was du vielleicht verändern möchtest, wozu du eigentlich Nein sagen möchtest. Das sieht man manchmal erst, nachdem man dieser überschäumenden Wut Ausdruck verleiht hat. Dann wird es klarer und man sieht, wo kommt denn das überhaupt her. Ja. Und was bei der Ungeduld noch helfen kann, wenn man es jetzt unbedingt loswerden will oder damit mehr in Frieden kommen, das Beste in Frieden kommen ist, wenn man es sein lassen kann, wie es ist, aber immer mal wieder durchatmen. Durchatmen und einfach so eine kleine Meditation einschieben, wo man einfach nur auf den Atem hört und es einfach völlig vergisst, was da sein sollte, aber noch nicht ist, weil Ungeduld ist ja nur der Wunsch, dass etwas jetzt schon sein sollte, was aber jetzt noch nicht da ist. Und damit wieder ins Jetzt zu kommen und die Augen dafür zu öffnen, was jetzt schon da ist, was immer das dann ist. Und wenn es Wut ist. Ja, Namaste.
Hallo Edgar.
Hallo. Hallo Sandra. Sandro, oder? Habe ich das vorher richtig gesehen?
Ja.
Ja. Namaste.
Ich habe eigentlich gar keine Frage. Ich wollte einfach nur mal einen Moment mit dir sitzen.
Schön.
Jetzt ist da eine Frage. Ja, die formuliert sich, weil ich habe eigentlich mit der indischen Tradition nicht wirklich was zu tun, aber dort wird auf jeden Fall beschrieben, dass Atman unendlich ist und Brahman unendlich ist. Und hier wird das so erlebt, hier ist etwas, das ändert sich nicht. Ja, da kann passieren, was will, es ändert sich einfach nicht. Und dennoch muss es da noch was Größeres geben, sozusagen.
Zur, das letzte habe ich nicht verstanden.
Dennoch sozusagen. Muss da sozusagen noch was Größeres sein als dieses, ja.
Wieder so sowohl als auch. Das, was du spürst, dass sich nichts ändert, dieses, was sich nicht ändert, das ist ja schon eigentlich dieses Größere. Oder es ist das Echo dieses Größeren. Dass man bemerkt. Spürt, hört, wie die Stille an sich. Ne? Bei mir war es so, dass die Reihenfolge andersherum war. Also ich habe quasi das Größere erfahren und dann erst die Stille und dann erst den Teil gefunden, der sich nicht ändert. Und aus meiner Sicht ist dieses Größere ja sowieso da, das bist du sowieso. Also es ist nicht einmal nötig. Also das, was du beschreibst, das, was sich nicht ändert, reicht völlig aus.
Ja, es ist der Frieden. Ne?
Es ist der Frieden.
Es ist das Nichtwissen.
Ja. Also. Eben, ja. Ich habe so erfahren eben, dass ich ja am Anfang Bliss-Erfahrung alles Mögliche danach gehabt habe. Aber das, was dann wirklich geblieben ist, ist dieser Teil, ist genau dieser Teil, ja, wo nicht mehr nötig ist. Ja. Der andere, diese allumfassende Erfahrung, ja, die ist, wo nicht mehr geht, ja, mehr ist nicht möglich, sage ich da oft. Und der Teil ist aber der, wo man sagen kann, mehr ist nicht nötig. Und der ist eigentlich viel, viel wertvoller. Weil das ist die Perle in dem Allen. Das ist die eigentliche Perle, die immer da ist. So, irgendwelche Erfahrungen von Kosmos und kosmischer, ja, die kommen und gehen. Bleiben zwar in gewisser Weise, aber das, was davon bleibt, ist genau das. Genau das. Stille, Friede. Das ist das, was immer da ist. Mehr braucht's nicht.
Ja, da fehlt auch nichts. Ja, nee. Das ist nur immer wieder so ein Geschmack, dass da irgendwie noch was ist, ja, so ohne dass es jetzt wirklich notwendig wäre.
Genau.
Aber
so, ja. Aber es wäre dasselbe. Also natürlich kann so Erfahrung auch noch kommen oder auch nicht. Aber es wäre nicht viel anders im Ergebnis. Ja, angenommen, morgen wäre das, dann wäre übermorgen jetzt wieder das, wie es jetzt ist. Genauso wie wenn man irgendwo ein gutes Essen isst. Das ist zwar nicht so viel mehr, ne? Aber nichts anderes letztlich.
Ja, danke. Danke für die Antwort und für die Begegnung.
Lukas schreibt nochmal im Chat. Danke. Ja, zum Rausschreien kommt es dann fast gezwungenermaßen. Wie zum Beispiel auch gestern wieder nach einem für mich überfordernden Kontakt. Ein paar Spaziergänger am Fluss sind da bestimmt erschrocken. Nun ja.
Ja, das gehört dazu. Das kann passieren. Ja. Ja. Stell dir mal gerade schön vor. Also schön unter Anführungszeichen.
Hallo Edgar.
Ja, ich höre.
Regina, ich habe leider meine Kamera nicht installiert, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich bin im Zoom-Dings mit dabei. Meine Frage schließt sich an die von Sandro an. Also wenn es nach dem Aufwachen noch relativ viel rattert im Oberstübchen, kannst du da was dazu sagen, wie das bei dir verlaufen ist?
Oh. Also der Prozess danach ist ja einerseits ist er natürlich auch individuell, also vor allem das, was dann rattert. Dass es rattert, ist gehört dazu, ne? Weil sich dann natürlich auf der individuellen Ebene noch viel vertieft und viele Erfahrungen durchgemacht werden. Was aber dann da rattert, der Inhalt des Ratterns sozusagen, ist sehr individuell, weil es da davon abhängig ist, was in diesem Body-Mind vorher reinkommen ist, im Sinne von Traumata, im Sinne von Konditionierungen, im Sinne von Glaubenssätzen, die noch irgendwo da eine Rolle spielen, Gewohnheiten, auch individuelle Vorlieben. Das heißt, da ist schon Unterschied, wie sich das auswirkt. Was ich aber sehe, was immer ist, dass der Prozess halt von selbst abläuft, wo man gar nicht, ja, wo die Gnade ja wirklich weiterwirkt und man gar nicht viel tun braucht, sondern immer nur wieder zurückfindet in dieses Nichtwissen, in dieses Sein damit können, in dieses Fühlen können, in dieses, was auch immer es sich zeigt. Es geht so weit, dass man sogar dann glauben kann, man hätte was verloren oder so. Das ist ja völlig normal, dass der Verstand am Anfang immer wieder verstehen will und lernen muss, loszulassen, das verstehen zu wollen. Dann geschieht halt irgendwann wirkliches Verständnis, aber am Anfang will es auch der Verstand ganz stark verstehen, was ist da jetzt passiert. Oder wenn jetzt wieder Verstand kommt, dass das Stille weg ist, dann sind die ersten Gedanken, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder wie komme ich jetzt wieder dorthin? All das gehört damit dazu. Das ist der normale Prozess, wenn einmal der Riss da war, wo es dann eine Zeit lang der Film weiterläuft und dann wieder einen Riss kriegt und das so ungefähr ist in die ersten ein, zwei Jahre bei mir abgelaufen. Es war dann auch so ein Hin und Her zwischen Sein und Nichtsein. Das heißt, es war mal ein Ich-Bin-Gefühl mehr da, dann war wieder dieses Ich-Bin-Nicht, mich gibt's gar nicht und da ist nur die Leere. Und es war wie so ein Flip-Flop, der hin und her gegangen ist und dann war die Erkenntnis, und das Ich wollte dann immer wieder ins Nicht-Ich verschwinden. Und irgendwann war aber das Erkennen da, dass das Ich desto schneller wieder verschwindet, umso authentischer es da sein darf, umso weniger man es weghaben will oder verbergen will, sondern einfach ja dann authentisch damit ist. Und das ist eigentlich der Weg, der sich dann generell, auch jahrelang danach, weil da kommen noch viele andere Prozesse dazu, so können sein Bodhisattva-Erlebnisse, so das Erwachen des Mitgefühls, des Herzens, wo man das auch wieder so ernst nehmen kann, die Geschichten der Menschen, um Mitgefühl zu empfinden. Das sind alles so Prozesse. Und das Beste, was man machen kann, was auch immer erscheint, jede Wahrheit, die man vorher erfahren hat, selbst das Erwachen selbst, temporär, also komplett zu vergessen, vollkommen mit dem zu sein, was auch immer erscheint, was auch immer jetzt als Wahrheit erscheint, oder selbst wenn Ego erscheint, egal was erscheint, es vollkommen anzunehmen als das, was jetzt ist, es vollkommen zu durchleben, es möchte durchlebt werden. Und dadurch geht's dann Schritt für Schritt weiter und tiefer und tiefer und tiefer. Und bei mir war es dann so, irgendwann ist das Sein und Nichtsein endlich miteinander so weit verschmolzen, dass ich es nicht mehr unterschieden habe. Und ich könnte jetzt weder sagen, dass Sein ist oder Nichtsein. Das ist eben der Prozess, der läuft einfach so ab im Individuum. Und das Beste ist immer total mit dem Sein, wie es sich gerade zeigt. Das ist das Allerbeste, was man machen kann. Alles andere ist, wäre immer so ein irgendwo hängen bleiben, sage ich jetzt einmal so dazu. Aber ablaufen tut es eh bei jedem, mehr oder weniger von selbst. Und es läuft eh so ab, wie es halt abläuft. Und so will es halt erfahren werden. Das ist das, the way it is. Ja.
Ja, vielen Dank. Also das ist schon mal eine Erleichterung. Ich meine, ich weiß es ja aus unzähligen Satsang-Teilnahmen, ne, alles da sein lassen, bla bla. Ja. Und dann fällt einem umso mehr auf die ganzen Konditionierungen. Man sieht sie alle und dann denkt man, oh Mist, wie komme ich da jetzt raus aus der Nummer? Ja, ich sehe es, aber ich kann es nicht bleiben lassen und es läuft ab. Und naja, okay. Also.
Aber sehen ist oft schon genug. Ne? Sehen reicht oft sogar schon aus, weil du bist ja das Licht des Bewusstseins. Und das Licht, das, ja, im Licht des Bewusstseins verbrennt all das. Das ist ein Verbrennen auch von diesen Konditionierungen. Die wollen gesehen werden und das Sehen reicht schon aus. Das löst schon einen Prozess aus, wo das verbrennt langsam. Und da gehört dann dazu, dass man mal wieder voll reinschlüpft und das auch isst oder das wieder nur beobachtet und das sein lässt und spürt. Das ist alles. Ich habe es auch so erfahren, dass ich immer glaubt habe, so muss ich es jetzt machen und dann wird mir gezeigt, nee, so geht's auch, und so geht's auch, und so geht's auch. Also all diese verschiedenen Seinszustände zuzulassen, wie man mit solchen Dingen umgeht. Weil es kein richtig und kein falsch gibt, sondern alles gleichwertig ist und alles gleichgültig ist. Ja.
Würdest du dieses Akzeptieren von, dass alles gleichwertig ist, bezeichnen als Verschmelzen von Sein und Nichtsein, wie du es vorhin genannt hast?
Cool, ja, also wenn man es auf Sein und Nichtsein bezieht, dann ja. Ja. Wobei ich muss aber sagen, ich habe das nicht als bewussten Prozess erlebt, dieses Verschmelzen, jetzt im Sinne von Sein und Nichtsein, sondern das ist passiert eher langsam, ohne dass ich es bemerkt habe. Plötzlich war dieses Ping-Pong weg, plötzlich war es weg und ich konnte weder sagen, ob ich bin oder nicht bin. Das war weg. Das war wie ausgelöscht, weil das, was wir ja wirklich sind, ist ja hinter all diesen Ping-Pong-Spielen. Und da war dann wahrscheinlich auch maßgeblich die Erkenntnis irgendwann und das Versinken in diesen zustandslosen Zustand oder in dieses, es ist kein Zustand. Es ist ja kein Zustand. Und welcher Zustand sich vorne auch immer zeigt, also als Bewusstseinszustand oder als Wahrheit oder als Seinszustand, sind Zustände. Aber das, was wir sind dahinter, was eben nie verändert, das ist ja das Wesentliche und das ist eben da, so wie Sandro gesagt hat, ja eben das Eigentliche, was bleibt. Und das ist unveränderlich. Und das, was vorne erscheint, das sind ja alles nur Erscheinungen und die kommen und gehen. Und der Prozess läuft, und Sein und Nichtsein sind ebenfalls schon zwei solche Erscheinungen, ja, dessen, was wir wirklich sind. Ja, das, was wir wirklich sind, ist jenseits eigentlich von Sein und Nichtsein. Und was ich auch erfahren habe, das wollte ich vorher nur dazu sagen, ganz am Anfang, wie du gefragt hast, ein gutes Buch, ich weiß leider nicht, welche Übersetzung die beste ist, aber das tibetische Buch vom Tode, also das tibetische Totenbuch, da habe ich mal zufällig irgendwo war ich zu Gast und habe im Hotel oder ich weiß nicht wo das war, im Gästezimmer ein tibetisches Totenbuch in einer tollen Übersetzung gesehen und habe das in einer Nacht verschlungen, weil was da drinnen steht, ist nichts anderes als die Beschreibung dessen, was nach dem Erwachen im Leben geschieht. Also all diese Himmel und Höllen und Zustände und Götter und Dämonen und Engel, alles was da erscheinen kann und alle möglichen Zustände, die man haben kann, sind im tibetischen Totenbuch ziemlich perfekt beschrieben. Aber dann kapiert, da geht's ja, da ist ja ursprünglich gar nicht darum gegangen, um einen Tod, um den physischen Tod, sondern eben um das Erwachen an sich. Und das kann auch ein guter, also mir war es kein Wegbegleiter, ich habe das erst gelesen, nachdem ich durch die Prozesse gegangen bin. und habe aber dann im Rückblick gesehen, wow, das beschreibt ja genau das, was man nachher erfährt, Schritt für Schritt. Also ganz toll. Und das kann auch eine Hilfe sein.
Ja, vielen Dank. Also ich lerne, meine Ungeduld auch anzunehmen.
Hilft nichts.
Hilft nichts. Hilft alles nichts. Und auf jeden Fall ganz herzlichen Dank dir. Hier bei mir fließt gerade Energie wie blöd und ich denke, das ist ja schon sehr hilfreich. Und
super, ja genau.
Genau. Ja, also vielen Dank für dein Sein und dein Wirken und ganz toll. Danke dir.
Gerne. Namaste.
Gregor schreibt bei YouTube, hey Edgar, manche Sprecher sagen, dass es keine tiefere Realität und nichts Geheimnisvolles hinter dem gibt, was gerade erscheint. Dass das alles sei. Was sagst du dazu? Liebe Grüße.
Namaste, Gregor. Ich will jetzt nicht gleich schon wieder das sowohl als auch bemühen. Weil ich will einmal bei der Aussage bleiben, da ist schon was dran. Also ich bin eher der Typ, ich kenne schon beides. Ich weiß auch, dass was dahinter liegt sozusagen. Aber im Prinzip muss ich schon großteils zustimmen. Das, was wir hier erfahren, das, was erscheint, ist schon das. Das ist Gott, das Universum selbst, als bewusstes, lebendiges Wesen. Das ist schon das. Alle Erscheinungen sind schon das. Man sagt in Indien, dass Nirvana und Sahasra, glaube ich, ist die Welt der Erscheinungen, aber vielleicht habe ich jetzt ein falsches Wort, eins ist. Also die Welt der Erscheinungen ist Nirvana. Nirvana, das nicht selbst, erscheint als die Welt der Erscheinungen. Das ist schon das Nichts sozusagen. Jetzt könnte man natürlich sagen, und das ist jetzt eigentlich der Punkt vielleicht, auf den du hinaus wolltest, den man da klären kann, weil es wirkt ja wie so ein Widerspruch. Das wirkt ja so, als wäre da die eine Aussage, die Welt der Erscheinungen, die Erscheinungen sind schon das, und dann ist die andere Aussage dahinter, wäre noch etwas anderes. Aber in Wirklichkeit ist eben das auch schon dasselbe. Dieses sowohl als auch. Und manche nehmen es eben so wahr, dass sie das nur betonen, was dahinter ist, nämlich das Nichts an sich, das Selbst an sich oder das Nicht-Selbst an sich, was ja, das haben wir ja vorher schon ein bisschen gehabt, aus meiner Sicht das Gleiche ist. Die Stille an sich, die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit, der Raum und die Raumlosigkeit. All diese Dinge sind schon das und es scheint alles wie ein Widerspruch und ein Gegensatz, ein scheinbarer Gegensatz. Aber das ist eben das Paradox, das da ist. Und jetzt kann sein, dass sich einer mehr auf das bezieht, was dahinter liegt, und der andere erkennt, dass das ja schon inhärent drinnen ist. Dass es ja das Nicht-Selbst ist oder das Selbst-Selbst ist oder Gott-Selbst ist, der da erscheint. Und dann ist es legitim zu sagen, mehr ist es nicht. Was hilfreich sein kann an der Aussage, und das ist ja der Sinn der Aussage, zu erkennen, dass das hier wirklich das ist. Das alles ist das. Ja, das alles, diese scheinbar Manifeste, ist schon das. Das ist das Heilige. Mehr heilig ist nicht. Ja, das ist schon diese ewige Weite, nichts von heilig, wie Bodhidharma gesagt hat, genau das ist es. Wir leben hier in dieser ewigen Heiligkeit. Das ist es. Ja, das, und darum stimme ich der Aussage prinzipiell zu. Dennoch kann man es auf verschiedenen scheinbaren Ebenen, die ja auch erscheinen, erfahren. Ja, und da kommt jetzt darauf an, auf was man schaut, nicht? Wo man den Blick hinrichtet, wo Lehrer den Blick hinrichten. Manche Lehrer kümmern sich ja weniger um die paradoxen Aussagen und bleiben dann bei einer Sache. Zum Beispiel, die lehren dann ich bin. Der andere Lehrer lehrt ich bin nicht. Und jetzt schaut es so aus, als wären das zwei verschiedene Lehren. Ne? Die einen lehren, ah, das Universum ist geil und ist alles, was ist und ist Gott und ist die Existenz. Und der andere sagt, da gibt's gar nichts, das ist alles nichts und das ist eh alles Das ist alles nur nichts und eine Illusion. Beide haben in gewisser Weise recht. Ja? Und wenn sie jetzt bei ihrem Standpunkt bleiben, glauben die Schüler, das wären widersprüchliche Aussagen. Das sind es aber nicht. In Wirklichkeit ist das alles, ja, man kann sich das vorstellen wie Yin und Yang, die aber gemeinsam im Tao sind. Ja, das Tao, das ist so schön, das Yin und Yang-Symbol. Das Symbol selbst symbolisiert nicht in Wirklichkeit Yin und Yang, sondern eigentlich symbolisiert es im Ganzen das Tao, in dem Yin und Yang geschehen. Ja, dann kommt es drauf an, beziehe ich mich jetzt mehr so auf das Yin-Yang-Spiel oder beziehe ich mich auf dieses Ganzes? Und wenn ich mich da dann äußere und sage, das alles ist schon das, dann ist das richtig, ja, dann ist es das. Aber das Wesentliche daran ist, dass diese Maus heilig ist. Und alles andere auch. Also da stimme ich schon eher zu. Ne? Danke, Namaste.
Die Mail schreibt im Zoom-Chat, lieber Edgar, so schön, dich mal wieder live zu sehen. Berührend die Konversation mit Sandro gerade. Ich wollte dich kurz davor auch dasselbe fragen, ob wir einfach nur sein können, ein paar Augenblicke. Mein Herz freut sich und der Raum geht auf, wie so oft in der letzten Zeit. Alles Liebe, Mel.
Hey, Namaste. Danke, Meli. Oh. Wir haben heute gewhatsappt kurz, glaube ich, ja.
Edgar, lese ich weiter vor, oder?
Genau.
Okay, die Ramona schreibt bei YouTube, hallo ihr Lieben, ich hätte gerne einen kurzen Gedenkmoment für das geniale Wirken von unserem geliebten Werner Ablass. Vielen Dank.
Wow, eine kurze was? Gedenkminute?
Ja, ein Gedenkmoment, ja.
Moment, ja.
Ein Gedenkmoment.
Moment, jetzt. Ah, okay. Ja, wow. Schön. Er war mir der größte Freund, den ich je hatte. Haben sofort sein Bild in mir hoch.
Ibrahim schreibt, lieber Edgar, ist es sein Wille, dass ich zum Beispiel nicht abnehmen kann, weil es irgendwie nicht funktioniert?
Letztlich ja, bis jetzt. Das ist der Punkt, der Zusatz, bis jetzt. Wenn das bis jetzt so war, das, was geschieht, ist immer das, was geschieht. Ich lasse da Wille sogar außen vor. Und damit sein können, in Frieden sein können mit dem, was geschieht, umso mehr man das kann, umso mehr öffnen sich neue Möglichkeiten. Also wenn das sein Wille, würde gerne mal sagen, ihr Wille. Für mich ist ja eigentlich in der Manifestation habe ich es mehr mit der weiblichen Seite Gottes und mag mich da ein bisschen abgrenzen gegen so die alten Bilder von irgendeinem Mann mit weißem Rauschebart oder diesen Männlichkeitsbegriff, der da leider halt drin ist. Also es ist ihr Wille bis jetzt. Und ob es weiterhin morgen noch ihr Wille ist, das wissen wir nicht. Und es kann morgen ihr Wille sein und auch sein Wille, dass sich das ändert. Und dir neue Impulse schickt, dass du dich plötzlich anders verhältst oder neue Informationen bekommst oder mehr, was auch immer dir hilft. Ja, da ist jeder Mensch anders. Ja, gerade bei Abnehmen und so, da gibt's ja so viel falsche Methoden und richtige und letztlich geschieht es von selbst, wenn man dann bei sich ist irgendwo und dann das Richtige findet. Oft ist ja ein Substitut, nicht? Wenn man mehr isst, ist für irgendwas ein Ersatz. Das passiert ja leider auch oft. Und das ist, und dann zu schauen, was kann es sonst sein? Aber das kann man nicht einmal machen. Das geschieht im richtigen Moment. Und dann ist halt wieder so, dass man plötzlich wieder was anderes erfährt, was einen erfüllt und dann plötzlich wieder abnimmt. Ja. Also, sein und ihr Wille bis jetzt.
Itzbu schreibt, ich hatte zu Werner nie einen Bezug, komischerweise erst nach seinem Tod nahm ich ihn über Tage omnipräsent wahr und habe dann seine Bücher verschlungen. Weißt du, ob sein letztes Buch nochmal irgendwann erscheint? Danke, Edgar.
Danke für die Frage. Wie war der Name?
Itzbu.
Itzbu, okay. Namaste, Itzbu. Ja, ich gehe davon aus, dass es erscheinen wird. Ich bin da gerade in einer bestimmten Kommunikation, möchte aber jetzt nichts vorwegnehmen. Und ich finde toll, dass du ihn dann für dich entdeckt hast. Ich habe ihn auch sehr, sehr omnipräsent danach wahrgenommen. Zuerst habe ich es wahrgenommen so, dass ich keinen Tod gespürt habe von ihm. Also das war für mich, ich hab mir schon gedacht, vielleicht will er uns verarschen oder irgendwie und meldet sich dann 3 Tage später. Es war nur ein Scherz. Also er hat sich für mich so präsent angefühlt wie zuvor. Das war wirklich ganz krass. Und Und dann habe ich diese Omnipräsenz auch wahrgenommen. Und das war dann für mich einfach nur die Gelegenheit, dass ich plötzlich einen Namen für Gott hatte, weil er darin aufgegangen ist. Und das ja auch schon immer war, so wie wir alle das schon immer sind. Ja. Aber das Buch, schauen wir mal. Für die Frage.
Nara Simha schreibt, ich habe nur das Ziel vor Augen. Praktiken sind nur ein Mittel zum Zweck für mich.
Ja. Das war zum Anfang, da war ja schon eine Frage, wo ich empfohlen habe, einen Weg zu gehen, der Freude bereitet. Ich kann schon so sagen, wenn dir das Freude bereitet, nur das Ziel vor Augen zu haben. Und die Praktiken sind ein Mittel zum Zweck, ne? Das war so die Aussage. Also Praktiken werden schon gemacht.
Praktiken sind nur Mittel zum Zweck.
Ja, genau. Ja, ist auch legitim. Wenn es so ist, dann ist halt so. Aber es ist halt aus meiner Sicht, gehst du damit das Risiko natürlich ein, was machst du jetzt, wenn du 50 Jahre lang Praktiken praktizierst und das Ziel nicht erreichst? Und du hast da Praktiken praktiziert, die dir keine Freude machen und keinen Spaß machen und dir nicht unmittelbar was bringen. Ich meine, eine Praktik kann schon ein Mittel zum Zweck sein. Zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee möchte, dann wäre die Praktik, dass ich zum Kaffeeautomaten gehe oder zu meiner Kaffeemaschine, und die Praxis ist, dass ich mit dem Ziel, ich will einen Kaffee, das ist ja alles okay. Da habe ich aber dann sehr schnell was davon. Ich brauche nicht 50 Jahre warten, ich brauche nicht 50 Jahre irgendeine Kurbel drehen und nach 50 Jahren erscheint vielleicht der Kaffee, aber blöderweise sterbe ich schon nach 49 Jahren und dann erlebe ich den Kaffee nicht mehr. Das kann passieren. Und darum empfehle ich Praktiken, die unmittelbar so kleine Erfolge bringen. Es muss ja nicht die Praktik selber unbedingt total viel Spaß machen. Aber wenn ich dann merke, mir geht's nachher besser, ist ja das schon ein Ergebnis. Das, wo das Ziel nicht Jahre in der Zukunft ist und man weiß es nicht und es gibt keine Garantie, eben für Erwachen etc., sondern dann ist unmittelbar da. Ich denke jetzt nur daran, wenn ich eine Massage mache oder irgendwas, wo es darum geht, den Schmerz zu spüren, Triggerpunkte zu spüren, die richtig wehtun. Es gibt ja Menschen, die halten das nicht aus, den Schmerz, also bringen sie sich um die Chance, Heilung da zu erfahren. Aber wenn man das kennt und mal erfahren hat, dann ist es okay, dass er mal wehtut, und das macht dann keinen Spaß, wenn da jetzt die Schmerzen von den Triggerpunkten kommen. Aber man weiß, nach ein paar Minuten löst sich da was und man fühlt sich besser. Das reicht schon aus. Bei so einer Praktik wäre ich auch voll dabei. Ja? Also es muss nicht die Praktik selbst den totalen Spaß machen, aber es sollte möglichst zeitnah irgendwelche positiven Sachen im Leben erscheinen. Entweder, dass es einem besser geht, auf welcher Ebene auch immer. Aber irgendwas soll sich schon tun, weil sonst kann man gleich, weiß ich nicht, Nasenbohren vielleicht nicht, aber bringt es ja nichts. Ne? So war das gemeint. Und da das Ziel so fern ist und so ungarantiert ist bei Erwachen, wäre es gut, wenn man dann andere Ergebnisse wenigstens auch hat und es nicht nur auf dieses eine Endziel zugeht. Weil da zeigt sich wirklich sehr oft, und ich kenne es von Indien, ich habe viele Yogis kennengelernt, die seit 30 Jahren irgendwelche Praktiken machen und es tut sie nichts. Und sie haben ein riesengroßes Ego aufgebaut, wie toll sie praktizieren, und sie können 10 Stunden mit einem Bein im Schnee stehen, nackt oder sonst was. Ja, schön, ne? Das ist dann fürs Ego toll, und da kann man dann vor den anderen sagen, ich bin ja so spirituell und ich praktiziere so toll, aber sie haben selber nichts davon, und das wird dann auch oft verdrängt, weil dann müsste man ja hinschauen und das will man ja nicht. Also sucht man sich dann die Ersatzbefriedigung halt im Ego, ist ja auch okay, aber es ist nicht das, was der Seele gut tut. Und um das geht's. Es soll der Seele gut tun. Und gut tun kann es der Seele jederzeit, ja, irgendeiner Praktik, ne? Wo man sich dann einfach damit gut fühlt, egal auf welcher Ebene. Das ist ja dann wieder wurscht, ob das ist Genuss, ob das ist Freude, ob das ist Liebe, ob das ist Ausdruck und ich bin künstlerisch besser tätig, egal was, oder spirituelle Zustände, ist alles gut, egal was das Ziel ist, aber es sollte zeitnah sein. Jo. Oder Frieden wenigstens schaffen, ein bisschen. Ja. Oder die Persönlichkeit entwickeln ist ja auch okay, ist ja nichts falsch, die Persönlichkeit zu entwickeln, ja, das ist... Im Gegenteil, man muss das einmal eine starke Persönlichkeit vielleicht entwickeln, um sie dann loslassen zu können. Ja, alles gut. Ja. Danke für die Möglichkeit, das zu ergänzen, ergänzt zu haben.
Dazu noch eine kleine Randbemerkung zu den Praktiken. Regina, ich habe kürzlich herausgefunden, dass man ekstatisch das Klo putzen kann. Wenn man alle Liebe, die da ist, fließen lässt, kann
absolut
man
das genau machen. So ist es. Es geht alles. Ich habe das bei Geschirr abwaschen einmal festgestellt. Also ich habe Geschirr abwaschen immer gehasst und irgendwann, wo es dann wirklich so richtig voll im Moment damit war, war das Bliss. Ja, geht. Ja. Geht alles. Ja, jetzt habe ich einen Geschirrspüler.
Ja, das führt dann in manchen Momenten vielleicht zu noch mehr Ekstase.
Ja, vor allem, wenn es dann schnell geht, dass die Küche abgeräumt ist.
Genau, oder man eine Mitbewohnerin hat.
Ja, so. Ja.
Edgar, ich würde noch eine Frage vorlesen, ja?
Ja.
Dirk schreibt, hallo Edgar, liege gerade noch im Krankenhaus, hatte Rektumamputation aufgrund eines Rektumkarzinoms. Siehst du dadurch Auswirkungen auf das Wurzelchakra?
Namaste Dirk, wow, puh. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Ich habe es gewusst. Ich habe vor, weiß ich nicht, war das jetzt vor 2-3 Tagen, ich glaube auf Instagram, das gelesen. Auswirkungen aufs Wurzelchakra? Nee, sehe ich nicht. Chakra ist... Das ist ja in dem Sinne nicht so physisch. Es gibt, oder ist schon auch physisch, das hat Ananda Saraswati, den ich sehr toll gefunden habe, sein Buch Kundalini Tantra, das wirklich den ganzen Aufstiegs, aber auch den Abstiegsprozess der Kundalini gut beschreibt. Es gibt wenig Bücher, die sich überhaupt mit dem Abstieg beschäftigen. Das ist eines der wenigen. Und der hat auch, und der ist ja der Gründer der Bihar School of Yoga, die dann später zur ersten Yoga-Universität wurde weltweit. Also ist jetzt mittlerweile ja schon 20, 30 Jahre her, dass das einen Universitätsstatus hat als Yoga-Universität. Das hat er gegründet. Also wer den nicht kennt, das hat ein anderer Saraswati, ist ein ganz großer in Indien und der Schüler vom Shivananda gewesen aus Rishikesh, der Yoga ja vor 100 Jahren wieder zurückgebracht hat in die neue Zeit. Und der hat auch beschrieben, dass die Chakren im Gehirn sind. Ja, jetzt kann man es so sehen, sage ich mal, aber so weit weg ist es nicht. Ich sehe die Chakren als quasi wie eine feinstoffliche Sache. Aber ich sehe sie hauptsächlich als Bewusstseinszustand, als evolutionärer Zustand. Und die Arbeit jetzt an der Wirbelsäule, da würde ich noch am ehesten sagen, dass sich, wenn da Energiezentren sind, dass man die dort spüren kann. Ich denke, das hat sogar Analogien, das geht so weit. Man weiß mittlerweile, dass im Darm, aber im gesamten Darm, ihr zweites Gehirn sitzt, also Nervenzentren sind viel mehr als in der Wirbelsäule. Und das wäre, könnte man jetzt sagen, das ist das Bauchgehirn, wird dann meist so genannt. Und das kommuniziert. Also ich sehe da viele, viele Ansätze, wo man in der Zukunft vielleicht noch mehr finden wird. Und das besser erforschen wird, wo diese spirituellen Konzepte mit Chakren halt auch dann entdeckt werden, mehr und mehr von der Wissenschaft. aber im Rektum nicht. Also da sehe ich nicht, dass da das Wurzelchakra direkt beteiligt ist. Es kann natürlich schon sein, dass ich sehe es eher umgekehrt. Also nicht, dass das Wurzelchakra geschädigt wird durch die Operation, sondern dass dennoch das Ganze, also die Krankheit an sich, das Karzinom, möglicherweise mit Themen des Wurzelchakras zu tun hat. Also ich sehe da schon sehr stark. Ich habe schon eine gewisse Sympathie auch für die Konzepte, wo solche Sachen sehr wohl ganzheitlich betrachtet werden, also auch die Seele mit dazugenommen wird, die Psyche mit dazugenommen wird, die Chakren mit dazugenommen werden. Und dann kann man sagen, okay, was sind jetzt die Themen des Wurzelchakren? Da geht's um Überleben, da geht's um materiellen Überleben, da geht's um, also Genuss startet erst im zweiten Chakra, erstes Chakra ist erdig, Beruf, Job, Materialität, Fortpflanzung ist nur zwecks, also Sex macht man nur zwecks der Fortpflanzung. Das ist alles so das Wurzelchakra. Ist aber die Basis. Das klingt jetzt alles, als wären das so die niedrigen Dinge, die man ja eh nicht, wenn man ja aufsteigt, dann will man das ja hinter sich lassen. Aber in Wirklichkeit ist eher genau das Gegenteil. Ohne dieses Fundament, man muss sich das Wurzelchakra wie ein Fundament vorstellen, wie bei einem Haus. Ohne Fundament geht's nicht. Also ist schon wichtig, sich da so erden und erdig zu sein und das Leben, die Fleischlichkeit zum Beispiel auch, ja, diese Fleischlichkeit als heilig auch zu begreifen, das Leben als heilig und nicht nur zu sehr vergeistigt zu sein, das wären so Themen des Wurzelchakras. Und keine Ahnung, da kenne ich dich zu wenig, aber das wäre möglicherweise, dass da helfen kann, da auch hinzuschauen, ob da irgendwelche Dinge sind, die da in deinem Leben, wo da in dir was resoniert und du da irgendetwas unerlöst ist oder vielleicht verdrängt ist. Das wäre so ein Tipp von mir, falls du das möchtest überhaupt. Aber auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wenn Krankheiten entstehen, es auch wieder fast egal ist, wo man in dieser Skala ansetzt. Also dort, ob man jetzt schulmedizinisch ansetzt, ob man chirurgisch ansetzt, ob man mit Alternativmedizin ansetzt, ob man psychologisch ansetzt, ob man spirituell ansetzt, ob man energetisch ansetzt. Sobald man irgendwo ansetzt und man setzt am besten eben genau dort an, an was man glauben kann, weil Glaube versetzt gleichzeitig Berge und das ist völlig okay, egal wo in dieser riesigen Skala von Schulmedizin bis zu feingeistige Heiler, wo man da ansetzt, Hauptsache man kann dran glauben und das nimmt alle anderen Ebenen mit. Ja, also da kann es zum Beispiel sein, dass durch die Operation, wenn das gelungen ist, dann trotzdem dann auch wieder das Rückwirkungen hat auf die energetische Ebene, auf die psychische Ebene, auf all diese Ebenen, weil es in Wirklichkeit völlig egal ist, wo man ansetzt. Hauptsache man setzt wo an, woran man glauben kann und kann von dort dann, wenn man gewahr ist, über die anderen Ebenen schauen zu können, dann bekommt man eh mit, wie da ebenfalls Veränderungen geschehen. Also so viel dazu. Ja. Und ich wünsche dir total gute Heilung und dass du da gut jetzt durch den Heilungsprozess durchgehst. Das wünsche ich dir total. Danke, gell? Und lass dir gut gehen und schau auf dich und fühl nach, was dir gut tut. Das ist richtig, das, was dir gut tut. Namaste.
Ja, vielen Dank, Edgar, für deine Zeit und das Beantworten deiner Fragen. Ich sehe, jetzt ist gerade noch eine Wortmeldung. Nicole?
Ist okay für mich. Die letzte dann.
Namaste, Edgar.
Namaste, Nicole. Hallo. Lang nicht gesehen.
Lang nicht gesehen.
Ja.
Mir eine ganz, ganz große Freude und ich wollte dir einfach von ganzem Herzen Dankeschön sagen. Das resoniert so sehr in meinem Herzen, diese ohrenbetäubende Stille, die sich durch diesen ganzen Satz angezogen hat. Ich bin da drin versunken. Ich bin aufgetaucht. Ich kann es gar nicht sagen, wo du das beschrieben hast, mit diesem Yin-Yang. Da ist dieser Spalt dazwischen, da fällt man in diese Unendlichkeit und die Unendlichkeit selber verschwindet in einem und du tauchst auf in... Dankeschön, Edgar.
Wow, dankeschön dir für dein schönes Sharing. Wow. Namaste.
Wir hatten vor 3 Jahren mal eine Einzelsitzung und das hat mich unfassbar bereichert. Das war ein ganz großes Geschenk.
Wow, danke.
Namaste.
Namaste. Schön. Danke.
Danke dir.
Das sind so die Momente, die einem dann selber auch so einen Sinn in dem Ganzen geben. Ja. Na gut, dann Namaste an alle. Danke für euer Dasein, für die Fragen auch nach YouTube. Auf YouTube jenseits dieses Monitors, das ich nicht sehe. In die Weiten des Internets. Namaste. Und bis bald.